anscheinend bin ich süchtig nach diesem Applaus oder zumindest nach dem Lächeln, was man in Gesichter zaubern kann. Und das ist eigentlich so der größere Faktor. Ich möchte emotionale Nummern machen, ich möchte Liebessongs machen, ich möchte, und das werde ich auch weiterhin tun. Es ist jetzt nicht so, dass ich so unbedingt die Schwere da raushauen will, sondern ich will eigentlich, möchte ich, dass man bei mir für 2 Stunden vergisst, was da draußen los ist. Und einfach danach happy rausgeht und dann einfach sagt, boah, ich hatte jetzt 2 Stunden einfach, ich hatte einen Mega-Abend.
Headliner Talk, der Interview-Podcast von Eventims Headliner Magazin.
Hallo zusammen, hier ist Ben vom Headliner. Bevor ihr jetzt gleich die neue Podcast-Folge mit Sascha hört, erst nochmal folgender Hinweis. Wir haben das Gespräch mit ihm in der Zeit vor Corona aufgezeichnet, als Sascha gerade mit seiner Band eine kleine Akustik-Session bei uns im Büro gespielt hatte. Also nicht wundern, es gibt keinen Corona-Bezug im Gespräch, aber es ist trotzdem ganz spannend, weil es sehr viel um das geht, was wir aktuell mehr denn je vermissen, nämlich das gemeinsame Erleben von Live-Musik. In diesem Sinne, viel Spaß mit Sascha im Headliner-Talk.
Herzlich willkommen zum Headliner-Podcast, lieber Sascha.
Ja, hallo.
Schön, dass du hier bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank, dass du uns gerade ein schönes Konzert gespielt hast.
Ja, Mini-Konzert, ne?
Mini-Konzert.
Also, Mini-Konzert. Aber es hat unfassbar viel Freude gemacht. Also es ist wirklich schon sehr lange her, weil wir haben ja heute unplugged, also wirklich unplugged gespielt. Also wirklich ohne ein Kabel irgendwo reinzustecken. Und das ist wirklich schon lange her. Also, dass man mal so akustisch spielt oder so, ne, ist nicht ungewöhnlich, aber wirklich so wie früher, wie auf der Straße oder in den Kneipen, einfach nur hinsetzen auf Hocker und loslegen, das ist wirklich schon sehr lange her und hat echt Riesenfreude gemacht, das mal wieder zu tun.
Ist das auch so ein bisschen die Königsdisziplin mal unter Muckern so?
Ich würde sagen, ja, obwohl, ja, ich fühle mich da eigentlich extrem zu Hause, weil ich auch so ein bisschen daherkomme. Also so meine ersten Gehversuche in Sachen Musik habe ich schon auch auf der Straße gemacht. Natürlich nicht nur und ausschließlich, aber schon viel auf der Straße gespielt, in Kneipen. Und da war das genauso. Und da musste man sich natürlich extrem gut Gehör verschaffen und die Stimme schulen ohne Gesangsunterricht. Ich glaube, dass ich habe auch sehr spät erst mal Gesangsunterricht genommen, weil ich irgendwann auf Natur nicht mehr klarkam, weil meine Stimme ziemlich im Eimer war und ich zu viel Gas gegeben habe und so. Ne? Aber eigentlich durch die Straßenmusik, komplett unverstärkt und so, das ist schon eine gute Schule, auch für die Stimme und auch, ich glaube, auch fürs Gesamtentertainment und so. Ne? Muss natürlich, wenn man auf der Straße spielt, gab es auch Tage, wo da sind nicht mehr als 3 Leute stehen geblieben. Aber meistens war es so, wenn 3 Leute stehen geblieben sind und zugehört haben, dann kamen relativ schnell auch mehrere dazu und dann stand man irgendwann vor 50 oder 100 Leuten sogar mitten in der Fußgängerzone und das war dann immer das Coolste. Und da musste man natürlich extrem Gas geben, weil man, ne, hat sich auch immer so Plätze ausgesucht, wo man dachte, da halt es besonders gut. Also in so Eingängen oder so, weil so mittendrin, so einfach in den freien Raum, nicht so einfach. Oder wenn ein Raum, eine Kneipe besonders eng ist und klein und besonders viele Leute drin sind, dann geht auch viel von dem Sauerstoff verloren. Und wenn man in Atem von ganz vielen Menschen rein singt oder in so eine feuchte Luft, tatsächlich, dann hat man so das Gefühl, dass man so 1 Meter weit kommt und das dann so runterfällt, so die Worte, die man singt. Also da muss man dann immer ein bisschen mehr Gas geben und danach kann man auch schon mal 2 Tage wieder Pause machen.
Das ist bestimmt auch eine gute Schule, dass man es überhaupt, ich sag mal, ein Mädchen aushält auf so einer Bühne. Musst du ja auch erstmal. Also wenn du dann irgendwann auf die Bühne kommst und das professionell machst, so Leute, die jetzt vielleicht das noch nie gemacht haben, vor Publikum, in der Fußgängerzone, wo auch immer, die dann gleich auf eine Bühne gestellt werden, weil irgendwie die YouTube-Single irgendwie oder der YouTube-Song irgendwie durch die Decke gegangen ist und dann hier los live spielen und dann.
Also bei mir war es so ein Gemischtwarenhandel. Also während der Zeit, ich habe also schon mit Bands gespielt und hatte schon so meine Bühnenerfahrung mit allem drum und dran und bin dann eher aus Geldnot damals mit meinem Kumpel aus der Band, dem Gitarrist der Band, auf die Straße gegangen. Wir dachten, Weihnachten, wir brauchen ein bisschen Geld für Geschenke. Wir spielen mal in der Fußgängerzone und gucken mal, was das bringt. Und dann haben wir, glaube ich, in einer Stunde 70 Mark verdient, was wir super fanden, und haben die dann am Glühweinstand gelassen.
Stichwort Weihnachten.
Ja, genau, wieder. Das war dann unser Weihnachtsgeschenk.
Und dann nach Hause gekommen waren. Nein, nee, lief nicht, Leute.
Lief nicht. Ja, nicht gut. Nee, aber es ist auf jeden Fall eine gute Schule, weil man natürlich überhaupt nicht weiß, mit wem man es zu tun hat. Ne? Wenn man Konzerte spielt und egal wie viele Leute da sind, man weiß, die Leute kommen, um einen zu sehen. Und wenn man auf der Straße spielt oder auch einfach so in der Kneipe einfach so spielt, dann wissen die Leute natürlich nicht. Und da muss man sich erstmal vorstellen und irgendwie klar machen, dass das Spaß macht, wenn man jetzt stehen bleibt und zuhört und so. Ne? Und das ist natürlich oft nur im Vorbeigehen. Und wie kriegt man Leute im Vorbeigehen? So, ne, die eigentlich gestresst sind, die eigentlich Bock haben, jetzt schnell weiterzuziehen und so.
Weihnachtsgeschenke kaufen müssen.
Also es ist nicht mal so einfach, aber wie gesagt, wenn man gutes probates Mittel ist, so Rent a Crowd, wenn man so ein paar Freunde mitbringt, die schon mal den ersten Mob machen.
Ja, natürlich. Das ist quasi wie so ein Magnet, ne? Die anderen beieinander hängen.
Es ist doch wie in so Schlangen, wenn es in dem Laden nichts Dolles gibt oder so, ne? Wenn sich da ein paar Leute anstellen, dann irgendwie so, oh, was ist denn hier los? Dann gehen wir mal gucken, was gibt es denn hier?
Ja, Mensch, das geht leider im E-Commerce nicht so gut.
Obwohl, ich habe gehört von so ein paar Wipopern, die können das auch ganz gut.
okay, es stimmt, das recht. Es geht auch. Es funktioniert. Ja, sag doch mal, so Live-Musik, ich meine, was bedeutet das für mich? Ja, was bedeutet das für mich? Wollte ich dir jetzt mal erklären, was es für mich bedeutet. Nee, ich würde eigentlich viel lieber wissen, was das für dich bedeutet als Künstler, aber auch als Mensch. Ist das einfach was in deinem Leben, was, gut, du könntest beruflich jetzt nicht ohne, aber vielleicht auch als Privatperson?
Also ich habe, da ich aus einer Kleinstadt komme, habe ich eigentlich bis zu meinem 19., 20. Geburtstag eigentlich nicht so viele Live-Konzerte gesehen, wie ich gerne gesehen hätte, weil war immer schwierig, da hinzukommen, Kohle war immer knapp und so. Ich habe so 2-3 Konzerte in meiner Schulzeit dann in der Dortmunder Westfalenhalle gesehen. Das erste war...
Kelly Family.
Nee, das erste war Bon Jovi. Das war zu der Zeit, als er Keep the Faith rausgebracht hat. Das fand ich so den ersten richtig geilen Song von Bon Jovi. Und da bin ich dann mit Freunden dann dahin und dann haben wir Lenny Kravitz noch gesehen in Oberhausen, also alles so im Ruhrgebiet, ne, weil ich ja aus Soest komme und da musste man gucken, dass man auch irgendwie hinkommt und so. Und mein größtes Idol neben Elvis aller Zeiten, Prince, habe ich in der Westfalenhalle in Dortmund gesehen und das war so 93 zu Diamonds and Pearls Tour. Da war ich platt danach. Da war für mich irgendwie so, okay, alles klar, so geht das also.
Ich will das. Oder ich will, für mich.
Ja, ich habe mir dann tatsächlich immer so, ich hatte immer so Tagträume, dass, also während des Konzertes, dass ich irgendwie so, weil ich habe ja damals schon Musik gemacht und so, und dann dachte ich so, oh, der muss doch jetzt irgendwie, ich stand irgendwie hinten im Innenraum, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich vorne an der Bühne und gewunken hätte und so, aber ich habe trotzdem immer gedacht so, irgendwann kommt so der Scheinwerfer und so, und dann hält er bei mir an und dann sagt Prince so, hier, komm noch mal nach oben. Keine Ahnung, warum.
Nicht passiert.
Ne? Nee, ist leider nicht passiert. Ja, von Prince habe ich tatsächlich mehrere Konzerte gesehen. Aber ansonsten bin ich relativ, ach doch, ich bin okay häufig bei Live-Konzerten, aber habe relativ wenig Zeit dafür und kriege auch ganz viel gar nicht mit, was so Phase ist. Ne? Wer so gerade unterwegs ist und so, und dann kriege ich das immer so von Freunden, die, weiß nicht, unser Tourmanager zum Beispiel, der sagt mir dann, ich bin gerade mit Coldplay unterwegs, habt ihr Bock zu kommen? Ist schon einzigartig. Also es gibt schon Sachen, wo ich so ein paar Sachen, wo ich gedacht habe, okay, das ist so State of the Art, so macht man das. So war es bei Coldplay und bei Depeche Mode vor 2-3 Jahren und auch bei U2. Also das waren so 3 großen Konzerte, die mir extrem nachhaltig im Herzen und im Bauch und im Kopf geblieben sind.
Das ist ja vermutlich auch das, also dass es nachhaltig im Herz und im Bauch der Menschen bleibt, ist sicherlich auch der Ansatz, also das würdest du sicherlich auch gerne hören, wenn das Leute nach deinen Konzerten sagen.
Auf jeden Fall. Also ich habe mir relativ früh schon, also ich hatte so als Kind hatte ich immer neben Elvis halt irgendwann dann auch Prince und so, also immer, glaube ich, eher so die entertainigen Typen als Vorbilder. Tom Jones und auch dann irgendwann Red Pack, also Sammy Davis Jr., Dean Martin und Frank Sinatra. Also ich liebe Entertainment in seiner Gesamtheit. So, ne? Und deshalb mache ich auch mittlerweile relativ viel Fernsehen, weil ich finde, das gehört dazu und möchte irgendwann auch natürlich irgendwann vielleicht meine eigene Show machen und so. Also für mich waren damals so, wenn ich bei meiner Oma lange Fernsehen gucken durfte, dann waren es in Deutschland die Leute wie Peter Alexander, Peter Frankenfeld, auch Rudi Carrell, so in den 70ern und dann 80er Jahren, die so Allrounder waren. Ich mag dieses Allround-Talent, auch wenn nicht jeder Bereich zu 100% super abgedeckt wird. So Rudi Carrell ist nicht der beste Sänger gewesen, aber er war halt ein Allround-Entertainer. Der hat Witze erzählt, der hat gesungen und hat sich auf gut Deutsch gesagt nichts geschissen dabei, so, ne? Ob das jetzt alles gerade oder toll war. Und ich finde dieses Allround-Entertainment, ist so mein großes und hehres Ziel. Und ich freue mich wirklich immer, wenn Leute bei mir aus Konzerten gehen mit einem Lächeln und sagen, das war ein geiler Abend. So, und dann habe ich mein Klassenziel erreicht.
So diese Typen, die du gerade aufgezählt hast, die gibt's ja fast gar nicht mehr heute, ne? Oder so, vielleicht auch, weil die Zeit einfach viel, viel zu schnell ist, um irgendwie noch so eine Show überhaupt würdigen zu können. Oder ich weiß es, also gefühlt ist es so ein bisschen verschwunden aus der. Du bist vielleicht der Nächste.
Ja, ich bin vielleicht einer der Nächsten und es gibt sie aber wieder. Also es kommt so langsam, kommt das so wieder, ne? Es gibt so ein paar Menschen, von denen ich meine, dass sie das so auch so ein bisschen Blut haben eingeatmet haben. Ne? Ich könnte jetzt zum Beispiel Luke Mockridge nennen oder so, der sowohl Fernsehen als auch Live als auch Musik und so und alles irgendwie miteinander verbindet. Und das ist schon auch ziemlich gut. Und neulich war ich bei Hugh Jackman auf der Greatest Showman. Bin ich weggeflogen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Musical ist jetzt nicht mein Spezialgebiet und ich kannte jetzt auch nicht alle Musicals, in denen die er da dann, obwohl vom Namen her schon, aber ich war in keinem dieser Musicals jemals und habe es mir angeschaut, weil ich nicht der größte Musical-Fan bin. Aber in dieser Art und Weise, in der er das dargeboten hat, und ein unfassbarer Typ, finde ich, also auch als Schauspieler natürlich, ne? Und wer kennt nicht Wolverine? Und aber ich wusste nicht, dass er so ein großes Live-Talent hat. Und das verbindet er alles auf ganz, finde ich, sensationelle Art und Weise. Der kann tanzen, der kann singen, der kann auch Gags erzählen und so. Also hat ein super Timing in allen Bereichen und führt das alles sehr gut zusammen. Also auch natürlich sein Team und die Leute drumherum. Ich bin im Orchester. Also das, was ich mir eigentlich vorstelle. Für mich als nächstes großes Ziel ist, so eine Show zu machen, auf einer großen Bühne mit viel Rambazamba und vielen verschiedenen Rollen und so, die ich gerne bediene und die ich mir in den letzten Jahren so angeschafft habe. Und das mal alles unter einem riesen Hut zu bringen, da hätte ich schon großen Bock drauf.
Ja, bin gespannt.
Ja, aber wie gesagt, Hugh Jackman in seinen, also hat das sensationell gemacht. Ich war wirklich weggeblasen, weil das fand ich war großes Entertainment.
Manchmal denkt man ja so, ach Gott, jetzt musst du ja Schauspieler, jetzt musst du ja auch noch singen. So, also bei einigen ist es ja wirklich so, dass du denkst, oh, das passt nicht so. Aber bei anderen, ich habe es jetzt nicht gesehen, aber ich meine, er hat ja auch großartige Musical-Filme gespielt.
Genau, das ist auch genau das, was er da macht. Ne? Also er macht schon, er singt auch Musical. So, und muss man mögen. Aber ich finde halt, wie gesagt, das Gesamtkonzept, auch die Storys, die er da eingeflochten hat, auch sehr persönliche Geschichten, ein bisschen Hose runterlassen und so, ne, dass man auch mal ins Eingemachte geht und nicht nur heile, heile Gänschenwelt und so. Ich finde, das gehört auch dazu, auch mal zu sagen so, ey, und dann gab es auch eine Geschichte in meinem Leben, da lief es halt nicht so geil. Aber wirklich auch süße Geschichten von ihm und seinem Vater erzählt und so. Und ich finde, gehört irgendwie dazu und das macht das emotionalisiert. Und wenn man das so rüberbringt wie er, dann hat das auch irgendwie Hand und Fuß und hat auch, ist dann eben nicht, der Typ ist nicht, finde ich, obwohl er das natürlich 100% und als Profi macht, kommt es aber einem nie so vor, und das ist die große Kunst, finde ich, des Entertainments, nie so vor, als wäre es gelernt. Mhm. Und das, finde ich, hat er an dem Abend einfach grandios gemacht.
So eine
großer Fan, merkt man, ne?
Ja. Ist klar. Das inspiriert, also falls das nochmal wiederkommen sollte, werde ich mir das auch angucken.
Ja, unbedingt. Kann ich sehr empfehlen. Wie gesagt, Musical muss man halt.
Ja, du, aber ja, ich bin also jetzt auch nicht so der per se so der Musical Fan, aber ich habe auch schon gute Sachen gesehen.
Ja, ja, also, eben. Es gibt halt, muss man. Und wenn man es dann so so ein bisschen im Zeitraffer dargeboten bekommt, aus verschiedensten Dingen und so wie so ein Best-of-Musicals, dann ist das schon noch, das ist schon noch cool. Dann kriegt man, also ich schätze mal, dass Hugh Jackman wahrscheinlich den einen oder anderen sogar dazu bewegt hat, sich das ein oder andere Musical mal anzugucken.
Sascha, das Musical. Naja,
nee, ja, ein bisschen früh noch. Ne? Obwohl. Ich habe ja bald 50. Geburtstag, vielleicht wäre das so ein Anlass.
Und hast du schon Bammel?
Nö, überhaupt nicht. Ah, doch, ein bisschen. Ich finde, die Zahl ist so erschreckend, ne? Die ist so irgendwie, aber in der heutigen Zeit ist sie gar nicht mehr so doll, wie sie vielleicht noch vor 50 Jahren war. Also mit 50 war man vor 50 Jahren dann schon alt. Und heute ist so, wenn so ein bisschen, kann man sich schon zurechtlügen, die Hälfte ist rum.
Ja, vielleicht auch schon mit 40 oder mit 30, da weiß ich nicht, ist da alles.
Nee, mit 30 hatte ich mehr Probleme als mit 40 tatsächlich. Also 30. Geburtstag war ein bisschen, wie soll ich das sagen? Der 30. Geburtstag hat mich mehr beeindruckt, also von der Tatsache her, dass ich dann jetzt nicht mehr eine 2 vorne habe, so, ne? Sondern es war wirklich so, oh krass, jetzt bin ich jetzt sollte ich erwachsen sein, so ungefähr. Irgendwie ganz komisch. Und mit 40 war so, ja, jetzt bin ich ja schon erwachsen, jetzt kann ich auch 40 sein. Also war jetzt nicht so, das war jetzt nicht so eine riesen Hürde oder so. Ne? Sondern habe ich eigentlich gedacht, ach cool, 40 ist geil, geiles Alter.
Gut, vielleicht, was hast du da gerade, als du 30 geworden bist, wo warst du da als Sascha? Also
in welchem? Da ging es mir ganz gut und es war gerade so, es ging so richtig los. Also es war 2002, da habe ich aber auch gerade extrem coole Shows gespielt, da habe ich gerade Hallenshows gespielt und so, das war echt ein krasses Jahr und habe dann danach auch Dick Brave erfunden und so, das war eigentlich eine total geile
Was
Zeit.
Was ist erfunden?
So,
ne? Ja.
Shit, Spoiler.
Wer ist das eigentlich?
Ja, sag du es mir. Ich kenne ihn nicht. Mir geht das auf den Sack, ständig verwechselt zu werden. Und ständig fragen sie mich, wann kommt immer wieder Dick Brave? Also lass mich doch. Woher soll ich das denn wissen?
Den Greifer kann doch gar kein Deutsch eigentlich.
Ja, der kann super, der kann, also ich finde dafür, wenn man den mal so vergleicht mit so ein paar anderen Kandidaten, dann hat er das schon in den paar Jahren, in denen er hier ist, ganz gut gelernt.
Wo ist er gerade offiziell? Ist er gerade irgendwo verschollen wieder im Dschungel? Oder?
Nee, der war ja beim letzten Mal hat Klaas Häufer Umlauf ihn ja aus der kanadischen Wildnis befreit von einer Frau, die ihn gefangen gehalten hat mit Amnesie. Also er Amnesie, die Frau nicht.
Das sind die richtige.
Das war kriminell. Ja, es gibt einen Film dazu, den ich sehr empfehlen kann. Der dauert nur 30 Minuten, den sollte man sich angucken. Der heißt Finding Brave.
Gibt es den bei YouTube?
Den gibt's bestimmt bei YouTube oder bei Vivo oder keine Ahnung, irgendwo gibt's den.
Irgendwie, wo gibt's den?
Oder bei lachmichkaputt.de oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr schöner Film. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben und haben echt einen richtig kleinen, süßen Kinofilm gedreht, um das Wiederfinden von Dick Brave beim letzten Mal. Diesmal weiß ich es noch nicht. Muss ich mal gucken, wo er sich rumtreibt.
Okay, aber er ist aber noch nicht auf jeden Fall irgendwo.
Las Vegas fände ich ganz gut.
Ja gut, das wäre so seine,
ja, das wär seine Hut, sag ich mal. Eine Berufung.
Ja.
Das ist geil, wir haben schon eine halbe Stunde Quatsch, sind bei Frage 3, Max.
Oh, ach, das ist ja, ja, ja genau. Wegschmeißen. Das ist das tatsächlich eher auch am Ange. Das ist ja nur so ein Notanker, den ich hier aufgeschrieben habe, wenn dann da so einer sitzt.
Der nicht so gerne. Wort,
der nicht so gerne redet wie du.
Ja. Könnte man als Kompliment auch verstehen.
Ich bin wirklich dankbar. Ja, aber lass doch über Musik reden irgendwie. Mein Leben ohne Musik wäre ziemlich scheiße. Nietzsche hat das ja auch schon gesagt. Es wäre ein Irrtum, das Leben. Musik für dich.
Ich habe mal mit Freunden zusammen, als so gerade so die so mehr oder weniger der erste Skandal so über MP3 und illegale Downloads und Port-to-Port-Plattformen und so so losging. Da habe ich mal mit Freunden aus der Musikbranche versucht, eine Initiative zu starten, die dann nicht gescheitert ist, weil wir es nie wirklich dann vorangetrieben haben. Aber da ging es darum, den Menschen zu zeigen, wie das Leben ohne Musik wäre. Also wie trist. Also wir würden einfach mal die Musik aus dem Radio rausnehmen für einen Monat. Das wäre dann nur noch Gelaber und Verkehrsnachrichten und so, ne? Und
Podcast.
Oder? Ja, mein Podcast. Warte, ich lass mich schnell was singen, damit wir wenigstens. Nee, aber. Oder dann Kino. Lass mal einen Film ohne Musik abspielen. So. Das wird ganz schnell seltsam. So, ne? Gibt zwar Filme, die von vornherein ohne Musik auskommen, aber das sind jetzt nicht meine Lieblingsfilme, aber. Die gibt's natürlich, aber jetzt nimm mal aus Star Wars oder so die Musik raus. So, ne? Dann ist doch schon mal die Hälfte, ist doch schon mal
oder
doof.
Oder auch
aus dem Horrorfilm oder so. Ist so und dann gibt's so plötzlich mit einer Komödie draus. Ist wirklich so. Und dann natürlich Musik aus dem Leben raus. So, ne? So nichts mehr auf dem Handy oder auf dem iPad-Pod und so weiter und so fort. Nicht mal eben so nach Stimmung irgendwie sich was raussuchen können, so was jetzt gerade passt, was traurig ist, was fröhlich ist, was einen traurig macht, was einen fröhlich macht oder so. Das wäre ganz schön schlimm, glaube ich. Ne? Und es wird, glaube ich, ganz vielen Menschen ganz viel fehlen. Und um dieses Bewusstsein zu kreieren, haben wir gedacht, wir machen mal so eine Kampagne und versuchen mal. Dann haben sie natürlich ganz wenige drauf eingelassen, ne? dann wirklich die Musik zu entfernen. Aber mal so sowas zu machen oder mal jeder im Selbstversuch, mal zu gucken, wie wäre es denn, wenn ich mal einen Monat versuche, so Musik-Detox zu machen. Ich glaube, dass man ganz schnell, dass einem ganz schnell langweilig wird und einem wirklich tatsächlich auch emotional was fehlt. Für mich ist Musik auch, weiß nicht, so gehen lassen, aber auch Heilmittel. Und ich finde, so Musik kann so alles bedeuten für einen, je nachdem, was man gerade möchte. Und es gibt für jedes emotionale Stadium gibt es irgendwie auch das passende Stück und für jeden dann natürlich individuell auch wieder und so. Und Musik ist so vielfältig und hat so viel zu bieten, wie, glaube ich, kaum ein anderes Genre. Und das wäre wirklich traurig. Ohne Musik wäre es einfach sehr traurig. Es ist nicht so, dass ich ständig Musik höre, aber mir wird definitiv was fehlen, wenn es keine mehr gäbe.
Hörst du auch, wenn du Musik hörst, auch das wirklich so mal bewusst? Ich habe das jetzt gemerkt, als ich mir vor ein paar Jahren wieder einen Plattenspieler gekauft habe. Dann sitzt du davor und musst halt nach einer Viertelstunde oder 20 Minuten musst die Platte wenden. So, ja. Du kannst halt nicht, das ist so nebenbei. Und dann denkst du auch, komm, wenn ich eh gleich wieder hin muss, dann kann ich auch mich hinsetzen und das einfach mal hören. Ja. So, das kenne ich noch so von früher, aber das hat man über die Jahre so ein bisschen verloren, weil es halt immer so nebenbei war. Aber so dieses bewusste Hören
kommt relativ selten vor. Das versuche ich dann auf Reisen oder so, ne? Wenn ich mal weiß, ich habe eine längere Bahnfahrt vor mir und muss jetzt nicht noch 2000 Mails schreiben, dann nehme ich mal die Zeit und sag mal, okay, vielleicht heute mal kein Netflix, sondern ich höre jetzt mal wieder eine Platte durch oder meine alte Playlist, die ich mal vor ewigen Zeiten mal gemacht habe. Oder guck mal, was es Neues gibt. Also das ist natürlich, was Neues kriege ich echt nur durch Empfehlungen und so noch mit. Aber ich habe das letzte Mal, wo du es gerade sagst, das letzte Mal, als ich eine Platte wirklich so gehört habe, also bewusst gehört habe, sodass ich sage, dass ich nach Hause gekommen bin oder schon vorher wusste, heute Abend stelle ich mir eine Flasche Rotwein hin und lege genau dieses eine Album auf, weil da habe ich mir damals irgendwie so, weil von meinem ersten Geld und so habe ich gedacht, ich hatte nie eine richtige Stereoanlage, also nie eine richtige geile Hi-Fi-Anlage. Und dann habe ich mir Boxen gekauft, dazu passenden Mega-Verstärker und einen CD-Player und so, also keine Plattenspieler. Zu dem Zeitpunkt gab es kaum noch welche. Und habe mir so ein geiles Setup gemacht und so, ne, und habe dann mich richtig drauf gefreut, wenn ich nach so einer langen Reise und nach so einem Tag oder nach zwei Wochen unterwegs oder so, dass ich schon zwei Tage vorher gesagt habe, am Sonntag setze ich mich auf die Couch, mache mir das Ten-Album von Pearl Jam an und ziehe mir das mal wieder richtig bewusst Song für Song einfach rein und lass mich mal wieder einfach nur so treiben und gehen. Und das ist wirklich schon fast 20 Jahre her.
Aber da hätte ich jetzt auch wirklich Bock drauf, genauso wie das beschrieben hast. Das ist fast schon so wie so eine Teezeremonie oder so. Sich dann irgendwie selber was belohnen, indem man sich wirklich.
Ja, mal wieder sowas oder auch klar, auch mal neue Sachen und so. Aber man, wie gesagt, da weiß man ja auch nicht, was einen erwartet, was ja auch wunderschön ist und so. Und dann mal einfach mal wieder so hinsetzen, mal wieder so ein richtiges Album hören, wo man Bock drauf hat und mal wieder richtig hinhören und zuhören und so. Das ist wirklich. Ist mir nicht abhanden gekommen, weil die Idee ist ja immer noch da, der ja auch nicht, aber man findet echt kaum noch Zeit dafür, beziehungsweise muss man sich wirklich nehmen und freischaufeln. Werde ich als nächstes mal wieder tun.
Ja, Mann, das ist ein Deal. Ein
guter Vorsatz. Richtung Weihnachten.
Und dann mit
Pearl Jam ist cool. Ja, das könnte ich mal wieder hören, aber ich glaube, müsste ich mal überlegen. Ich hätte jetzt mal Bock, mich in Queen mal wieder ein bisschen neu reinzuhören durch den Film.
Hast du den gesehen?
Ja, ich habe den Film gesehen und war extrem inspiriert und mag Queen natürlich schon seit Ewigkeiten, aber so richtig mit allen Alben so richtig auseinandergesetzt habe ich mich eigentlich nie. Ich kenne wahrscheinlich so ziemlich jeden Song, weil der immer mal irgendwo und auch in meiner Playlist irgendwo ist, aber so richtig mal wieder ein Album hören und von Queen find ich mal wieder gut.
Also ich meine, die haben ja auch viel gemacht und ich glaube, da sind auch so ein paar Sachen dabei, die vielleicht ein bisschen nicht so mit dem Gros, das man so kennt, vielleicht, aber auch vielleicht gerade deswegen interessant sind, weil man da sagt so, hey, okay, den kenne ich gar nicht, den Song.
Ja, das stimmt.
Also ich habe den Film geguckt, ich war immer eigentlich schon so Queen-Fan und habe mir direkt am nächsten Tag auf Vinyl Greatest Hits 1 und 2 geholt, so, weil es einfach so.
Der Film war schon, ja, und man hat da auch noch immer wieder gesehen, und egal wie nah der Film an der Realität ist und so, das war mir dann auch ein bisschen Schnuppe,
ja.
Weil ich fand ihn sehr unterhaltsam, da sind wir wieder beim Entertainment, ich fand es sehr unterhaltsam und ich finde, das muss so ein Film auch sein, ohne jetzt wenigstens, also die Probleme natürlich auch dieser Band zumindest anzukratzen, fand ich okay, aber jetzt halt komplett in die in die komplette negative Landschaft zu gehen, hätte ich auch nicht gut gefunden. So, ne? Das wäre mir dann, dafür war es einfach viel zu unterhaltsam, dafür ist die Musik zu toll und so. Und dann hat man da mal wieder gemerkt, so, auch wenn es nur die Hälfte davon stimmt, wie die Songs entstanden sind, alleine das, wenn nur die Hälfte stimmt, wie, keine Ahnung, We Will Rock You entstanden ist, dann ey, bitte, dann freue ich mich doch nur, krieg Gänsehaut und denk so, ja, alles klar. Das ist ein bisschen so, ist ein bisschen Klischee, aber ich kann bestätigen, manchmal funktioniert es genauso. Also, dass man da hinkommt ins Studio und einer sagt, ey, wie wäre denn, wenn wir mal so und lassen die Leute, also, das passiert manchmal so.
Sänger ist nicht da, lass mal. Ja, genau, mal. Das war,
und der Sänger kommt rein und sagt, was ist denn hier für eine Scheiße? Und dann so, ja doch, ist doch ganz gut.
Hast du so ein bisschen was von so einer, ich sag mal, exaltierten Diva auch manchmal in dir? Also so, ist das auch so eine Persona oder so?
Ich glaube, ich hätte das gerne. Manchmal auch ein bisschen mehr. Aber dazu muss man noch ganz anders irgendwie geboren und drauf sein und so. Ne? Das ist, wie gesagt, ich mag gerne entertainen, ich mag mich auch gerne bewegen und ich habe meine Vorbilder auch live. Und heißt aber nicht, dass ich denen versuche, zu 100% immer nachzustreben und das zu machen, was sie machen. Aber natürlich kennt man so von, also als Kind war es dann irgendwie, habe ich versucht wie Elvis, dann habe ich irgendwie versucht wie Michael Jackson, habe ich versucht wie Prince, dann habe ich so immer so meine Leute so gehabt. Und aber so ganz so exaltiert, da für mich auch irgendwie, glaube ich, als Person dann vielleicht ein bisschen zu bodenständig, aber so ein paar Highlights mal setzen, finde ich eigentlich ganz gut.
Ja, muss man, aber ich meine, man muss ja schon so ein bisschen Rampensau sein, vermutlich.
Ja, oder? Also ich finde, das schließt sich nicht aus, ne? Also man muss auch exaltiert sein. Also man muss das ja auch schon wollen. Man muss ja da vorne stehen wollen. So, ne? Das ist ja, auch wenn man, wie viele aus meiner Zunft, also den Frontmännern und so, die so die Düse geht wie kaum einem anderen auf der Bühne. So, ne? Das heißt, das Lampenfieber früher, heute hält sich's in Grenzen, aber so das Lampenfieber der ersten Jahre kann ich kaum beschreiben. Also das war wirklich zu krass. Und trotzdem hat es mich dahin gezogen. Also man hätte ja auch sagen können, so, ich bin anscheinend so nervös, das ist überhaupt nicht mein Job. Ich kann den Job gar nicht machen, weil ich habe Angst davor. Aber sobald man dann da draußen ist, dann funktioniert das irgendwie mehr oder weniger von alleine, ohne noch viel nachzudenken. Und dann und manche Auftritte so danach kommt man so von der Bühne und denkt, was war denn? Was ist denn passiert?
Ist das wirklich so?
Das ja, heißt, es ist manchmal
so ein Rausch, der dann irgendwie.
Ja, es ist manchmal ist es so, ja, genau. Es ist manchmal so, dass das auch jemand, dass man das Gefühl hat, jemand anders übernimmt. Also nicht, dass ich jetzt unbedingt super shit so bin oder so, ne? Aber dass dann schon, wenn ich ganz besonders doll aufgeregt bin, dann ist es manchmal so, dass ich das Gefühl habe, meine sehr aufgeregte Hülle steht jetzt daneben und der Typ, der arschcoole Typ, macht da gerade den Job. Und dann kommt er wieder in die aufgeregte Hülle und geht von der Bühne. Und dann denkt man so, was war denn los? ja, gut, das mit den gespaltenen Persönlichkeiten. Also, ja, sagt man mir ja nach. Nein, ich mag den Job unfassbar gerne. Ich glaube, ich würde ohne. Also, ich habe mal irgendwann überlegt, weil ich spiele ja unfassbar gerne Fußball. Ich spiele ja für mein Leben gerne Fußball. Und habe das irgendwann vor 2-3 Jahren aufgehört. So jetzt wirklich aktiv Fußball zu spielen. Und also so jede Woche und versuche mich aus vielen Charity-Fußballspielen mittlerweile so ein bisschen rauszuziehen, weil ich merke, dass ich doch versuche, immer dann noch mit den ganz jungen Leuten mitzuhalten und so und das dann auch irgendwie 10 Minuten, 20 Minuten schaffe und dann doch wieder irgendwie so merke, ach du Vollidiot, mach das doch mal langsam angehen. Aber langsam geht nicht. Also ich habe nur einen An- und einen Ausknopf. Also nicht stufenlos regelbar. Und wenn ich aufs Feld gehe, dann bin ich halt voll da. Und genauso ist es eigentlich auch auf der Bühne. Und da merke ich aber, das kann ich nicht. Also das könnte ich niemals aufhören ohne einen bestimmten Grund. Also ohne triftigen Grund. Mir würde so dermaßen was fehlen. Also das ist schon, hat hohes Suchtpotenzial. Auch wenn so Touren ja auch nicht ständig sind, aber auch so kleine schöne Shows wie heute Abend und so, ne? Wenn die nicht zwischendurch mal wären, so, dann es zeigt mir auch immer wieder, wie sehr Bock ich darauf habe und so. Und das ist eine Zeit lang auch mal ganz gut, dass man keine Live-Konzerte hat und sich mal wieder so ein bisschen auftanken kann und so, aber dann muss man irgendwann, ich glaube, immer so spätestens nach so ein paar Wochen merke ich wieder, dass es wieder brudelt und ich will da wieder raus und dann finde ich es kacke, wenn da nichts ist, dann suche ich mir irgendwas. dann genter ich mich bei Freunden auf Konzerte ein und sag so, ey, ihr seid doch in Hamburg. Gucke ich den Kalender durch bei Eventim nach so, ja, wer ist denn diesen Monat in Hamburg? Ach, der Gregor Meile und der Ray und so soll ich nicht bei euch was mitsingen? Wir schon, Oh nein, ich habe Angst in Hamburg. Ich sag ihm nichts.
Wir müssen die Show absagen in Hamburg. Ja, aber ich meine, die Frage nach der Sucht, die frage ich tatsächlich auch öfter mal, ob das so ein Suchtpotenzial hat, so, weil man ja dieses Adrenalin und so, das auch gewöhnt ist, den Scheinwerfer und so, ob dann, wenn du dann nach Hause kommst und dann erstmal nach einer Tour, gehen die Lampen aus, die Lichter aus, der Beifall ist jetzt nicht immer da, höchstens mal auf der Straße. Wenn dich einer erkennt. Also es muss ja schon so ein krasser Wechsel dann einfach sein.
Ja, genau. Nach Hause, Nachbar erstmal, wenn man wieder Ecke schneiden. Also, nein, keiner Flachs. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass es klar, wenn, also es gibt natürlich, das ist auch ein Klischee, aber das trifft deutlich zu. Das ist die Momente, wenn so ein Konzert vorbei ist und man dann erstmal so die, also da brauche ich mal so die erste halbe Stunde, um erstmal so ein bisschen da klar zu kommen, so, ne, da muss man erstmal irgendwie erstmal auch erschöpft, ne, wenn ich so 90 Minuten, 2 Stunden spiele und so, dann ist das ja auch, ich gebe auch Gas und so, ne, also auch körperlich, und dann muss ich runterkommen und so, ist so wie nach dem Sport, so, ne, und dann kommt es drauf an, was dann passiert, so, ne, wenn ich dann zum Beispiel, ich kann zum Beispiel super schlecht dann direkt aufs Hotelzimmer gehen und den Fernseher anmachen und so tun, als wäre nichts gewesen.
Ja, echt? Okay. Ich dachte, vielleicht kann ja auch sein, dass das irgendwie was ist.
Gibt's auch. Okay. Es gibt auch Leute, die können direkt von der Bühne, ich habe mal irgendwann von Herbert Grönemeyer gehört, dass er auch direkt nach der Bühne in seinen Bus geht, der wie ein fettes Tonstudio ausgestattet ist und da schon direkt nächste Songs schreibt. Gibt's auch, ne? Männer gespielt habe, habe ich eine geile Songidee gehabt. Nee, also das kommt bei mir selten vor. Also ich zelebriere dann auch und möchte das auch gerne, diesen Moment danach. So, und möchte gerne noch mit der Band zusammensitzen, noch ein Glas Wein trinken und sagen so, das war doch geil und nochmal alle so, war ein geiles Konzert und so. Das ist das, was ich brauche und so. Und dann kann man auch irgendwann gemütlich ins Bett fallen, aber so ein bisschen so Nachkarten und so finde ich irgendwie schön nach dem Konzert.
Nachkarten?
Ja, auch nicht nach allen.
Ich mache auch manchmal
Karten. Jetzt natürlich, wo ich Daddy bin und so, ne, dann mache ich auch super gern, bin auch extrem zum Heimscheißer geworden, schon vorher. Und jetzt natürlich noch mehr. Das heißt, ich fahre auch oft nach Konzerten auch wieder nach Hause, um dann zumindest zu Hause aufzuwachen. Das ist auch neu dazugekommen, aber das ist auch schön. Also es ist trotzdem mag ich diesen Moment nach dem Konzert. Also erstmal die Ruhe und dann nochmal kurz. Das war geil.
So. Es sei denn, es ist alles schiefgelaufen und ihr das müsst euch gegenseitig anbrüllen.
Nee, das kommt nie vor. Also das ist bisher noch nie vorgekommen, dass alles schiefgelaufen ist. Also so schief, dass man irgendwie tatsächlich hätte sich Gedanken machen müssen oder so. Ich bis jetzt, toi toi toi, sind bis auf äußere Umstände, wo vielleicht mal ein Konzert abgesagt werden muss oder halt wegen starken Regenfällen oder so dann in der Hälfte abgebrochen wird oder so, ist eigentlich immer alles glatt gelaufen. Habe natürlich auch großen Dank an meine geile Kapelle, die halt echt extrem, extrem geil sind und immer geil abliefern und so.
Also du bist jetzt auch noch nicht irgendwo mal in den Graben gefallen oder irgendwo?
Nee, zum Glück nicht. Und ist zum Glück auch noch nichts Schlimmes auf Konzerten von mir passiert, ne? Früher vielleicht mal das ein oder andere Mädchen mal in Ohnmacht gefallen oder so, ne, und vom Sanitäter hinten beatmet worden und so, aber es ist noch nie irgendwas, toi toi toi, auch wieder nie irgendwas Schlimmeres passiert oder so.
Wo du jetzt gerade gesagt hast, dass du auch nervös bist oder warst oder vor Shows und so, oder hast du eben irgendwann gesagt?
Ja, ich war früher, hatte ich extrem Lampenfieber. Also ich hatte so Lampenfieber, dass ich 3 Tage vorher so eine Art Magen-Darm hatte, aber eingebildet, ne, und dann war das Konzert vorbei und ich dachte mir jedes Mal, was machst du dir eigentlich so im Kopf? Immer, das ist doch totaler Schwachsinn. Und irgendwann habe ich es geschafft, jetzt nicht durch spezielles mentales Training, sondern ich glaube einfach nur durch Übung, diese Aufregung auf so ein paar Minuten direkt vor dem Konzert zu kanalisieren. Und das ist dann ganz geil, weil dann führt man den ganzen Quatsch durch so einen Trichter und dann kommt unten so ein ganz extremer Ball Energie raus und den nimmt man dann mit auf die Bühne so. Ne? Das ist eine Mischung aus Nervosität, Vorfreude und so in diesem Ganzen so. Und das, damit geht man dann raus und dann, das sorgt dafür, dass man wirklich von Sekunde eins direkt am Start ist. Und nicht erst irgendwie so, wenn ich gechillt wäre wie und Zen und so, dann würde ich, glaube ich, 5 Lieder brauchen, um überhaupt mal in den Rhythmus zu kommen. Und so ist man halt von Sekunde eins, bam, 150% da. Und das ist, finde ich, ist ein geiler Zustand.
Wie war das jetzt, erste Konzerte auf Deutsch? Oder mit den deutschen Chansons.
Chansons.
Also das, war das dann nochmal so? Hm?
Schreibst du noch Lieder oder hast du Chansons?
Sorry,
das muss raus, das ist der Mist, der muss raus, sonst bleibt er da liegen und wächst der Haufen. Also
war das wieder so wie am Anfang, weil du jetzt die deutschen Songs auch live performen musstest zum ersten Mal, das erste Konzert von mir aus mit den deutschen Songs, war das irgendwie wie früher diese Aufregung? Oder?
Es war natürlich mehr Aufregung, aber ich war relativ überzeugt davon, was ich da tue. Also ich glaube, das soll auch nicht überheblich klingen oder so, sondern ich hatte wirklich einfach ein sehr gutes Gefühl mit den Liedern, die ich da mache. Und ich habe mich ja lang genug geziert und ich habe ja auch lang genug probiert. Und wenn man dann irgendwann sagt, komm, jetzt machen wir es und jetzt setzen wir alles auf eine Karte, in Anführungsstrichen, aber wir machen es jetzt einfach, weil ich habe mich endlich dazu durchgerungen. Und das hat wirklich 25 Jahre gedauert, weil ich schon vor meiner Zeit, vor If You Believe, auch schon deutsche Songs geschrieben habe mit meiner Band und so. Zu den Zeiten von Nationalgalerie und Selig so ein bisschen beeinflusst, haben wir gedacht, das können wir auch und so. Ne? Wir waren so eine Grunge-Crossover-Funk-Band und dachten mir, oh, so wie Selig und so cool, ne? So deutsche Musik oder funkige, bluesige Songs, so nach amerikanischem Vorbild eigentlich dann mit deutschen Texten und so. Haben wir das probiert und es war auch okay, aber es war halt nicht geil genug und dann haben wir uns wieder nicht durchringen können, das wirklich ernsthaft zu betreiben. Und so ging das immer, so alle paar Jahre hatte ich wieder diesen Drive, sagen, ich mache jetzt eine deutsche Platte und dann kam irgendwann nur Quatsch bei raus. Auf jeden Fall hatte ich dann irgendwie nach der ersten Staffel Sing Mein Song, so, wo ich dann dabei war mit Sarah und Xavier und Gregor und so und vielen anderen tollen Kollegen, Roger Cicero, da war so ein Vibe und dann haben alle gesagt, da habe ich ja ganz viel mich mit den Songs anderer auseinandergesetzt, mit den deutschen Songs und die irgendwie auch zu meinen machen dürfen. Das war ja ein großes Privileg. Das heißt ja, ich musste nicht die Songs nur covern, sondern ich konnte sie nehmen und sie so verändern, dass ich mich darin wohlgefühlt habe. Und das war die große Aufgabe. Und da habe ich das erste Mal so richtig gemerkt, als wir in den Vorbereitungen zur Show waren, krass, das gefällt mir gut. Also das ist zwar mit den Worten anderer, aber die haben ja alle schöne Lieder gemacht und insofern war es mir ein leichtes, das auch zu singen und mich dabei nicht verstellen zu müssen und konnte es auch zu meinem eigenen machen und da habe ich gemerkt, ich glaube, es wäre jetzt langsam mal an der Zeit, ein deutsches Album zu machen. Und dann damit rauszugehen, wenn man so lange gewartet hat und dann sagt, okay, die ersten Töne im Studio, man hört die ersten Worte, wie man selber singt und so und denkt so, das passt. Was habe ich mir denn so viel Gedanken gemacht? Und dann fand ich auch, dass es musikalisch jetzt nicht so weit von dem weg ist, was ich sonst mache. Eigentlich, ich wollte eine Sascha-Platte machen auf Deutsch. Und das ist mir gelungen. Und deshalb war jetzt auch nicht, ich habe ja auch die Konzerte dann gemischt gespielt. Ich habe ja alte und neue Songs gemacht und deutsche und englische Songs. Und das war nie, ich habe nie gedacht, die deutschen Songs sind Fremdkörper oder so. Und deshalb war ich relativ, natürlich war ich nervös, mehr als sonst, aber
das bei jedem
neuen Album ist es so, ne? Wenn man die neuen Songs spielt, wie kommen die an und so. Und ich war, sagen wir so, um auf deine Frage mal konkret zu antworten, ich war nicht mehr nervös vor den deutschen Songs als vor der Platte davor mit den englischen Songs.
Ist denn auch der, ich weiß es gar nicht, bei Sarah ist dann auch damals der Gedanke quasi entstanden?
Das weiß ich nicht, das müsste man sie wahrscheinlich selbst fragen, weil ich habe natürlich darauf geschaut, was sie jetzt daraus macht, weil man uns beiden, auch die lieben Kollegen, immer gesagt haben, uns beiden, ey, ihr müsst auf Deutsch singen, ihr könnt das gut, das klingt gut, ihr braucht euch nicht zu verstecken, nicht zu verstellen, ihr macht das super, denkt doch mal drüber nach. Und das waren wirklich eigentlich alle. Und auch noch nebenher und alle Produktionsleiter und was weiß ich und so. Bei ihr ist der Groschen einfach auch noch schneller gefallen, glaube ich. Und sie hat schneller auch den Mut gehabt. Ich war mitten in einer Produktion noch eines englischen Albums zu der Zeit und war einfach schon viel zu weit in Gedanken und so. Ich wollte das nicht stoppen und jetzt komplett skippen und so. Ich hatte total Bock, dieses englische Album noch zu machen. Und habe mich aber danach direkt ans Deutsche gesetzt, nachdem das dann durch war. Aber das war schon der Plan. Also der Plan wurde da schon gehackt und Sarah hat ihn gleich durchgezogen. Hat auch wunderbar funktioniert und ich ziehe den Hut auch vor dem Mut, den sie da bewiesen hat und so. Und finde, dass sie das sehr gut gemacht hat. Also natürlich ihre Entscheidung, wann die gefallen ist, weiß ich nicht. Aber das, wie sie es gemacht hat und dass sie es so durchgezogen hat, das hat mir definitiv auch ein Stück weit mich in meiner Meinung bestärkt, es auch zu machen.
Ich finde es halt interessant, dass man eigentlich bei allen, also wie viele sind es jetzt? Also mir fallen jetzt tatsächlich auch aus dem Rockbereich die Donuts ein, die haben es auch gemacht. Und bei dir, bei Sarah, bei denen irgendwie überall muss man sagen, ja, ist doch geil. Also
ja, und es ist seltsam, dass es nicht früher schon, aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass ich halt lange Zeit einfach auch international noch erfolgreich war und dann halt irgendwie gedacht habe, warum soll ich denn jetzt auf Deutsch singen? Also so ein bisschen der Gedanke dann, das ist auch doof eigentlich, weil man kann auch trotzdem, ja, aber das ist es ja nicht. Ist ja eigentlich, geht ja eigentlich nach vorne und es geht ja immer auch darum, sich weiterzuentwickeln und mal links und rechts und was ich eigentlich immer mache und so. Ne? Deshalb war es so seltsam, dass ich einfach vorher noch nie mich daran gewagt habe, dass es so lange gedauert hat. Aber manchmal ist es einfach so, ich entscheide auch ganz viel aus dem Bauch, das ist nicht immer richtig. Oder das Gefühl gibt mir nicht immer recht, aber am Ende komme ich besser damit klar.
Okay, also Mut zur
Bauchentscheidung. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, dann ist es auch, also jetzt für das deutsche Album war es auf jeden Fall die richtige Zeit für mich, auf jeden Fall. Ob es jetzt die richtige Zeit überhaupt war, deutsches Album, Sascha bringt mal so das Album raus. Aber für mich war es die richtige Zeit, also ist es die richtige Zeit. Also ich muss da ja einfach auf mich hören, weil ich kann ja nicht, hätte ich es vor 5 Jahren gemacht und wäre nicht 100% überzeugt gewesen, dann wäre es ja auch doof. So, ne? Dann kann ich nicht da stehen und das dann eben mit Überzeugung dann auch live singen und sagen, na, eigentlich bin ich gar nicht so überzeugt davon.
Hört mal zu, ich finde es eigentlich nicht so geil, aber ich singe euch jetzt mal einen Song von meiner neuen Platte.
Ich habe jetzt so ein deutsches Album mal, also gut, könnt ihr, also ist auch egal, was ihr davon haltet, ne? Ich muss es halt jetzt mal spielen.
Das ist die klassische Musiker-Antwort. Was dann dein bestes Album? Ja, das aktuelle natürlich. So. Ja, ja. Oder jedes Mal das Neueste ist immer das. Aber was soll man auch sagen? Natürlich ist das.
Ja, das ist ja, also es ist tatsächlich so, dass wenn man ein neues Album rausbringt, man definitiv davon überzeugt ist, dass das Beste ist, was man bislang gemacht hat.
Sonst würdest du es vielleicht gar nicht rausbringen, oder? Sonst?
Ich weiß nicht, nee, es gibt bestimmt auch Leute, die sagen so, hey, komm, wir haben noch ein Album und so. Nee, ja, reicht, ist okay, ne? Da hält den Standard so ungefähr. Ja. Aber bei mir war es bis jetzt so, und ich glaube, es geht auch fast allen Kollegen so, ist immer das Aktuelle, wenn es noch aktuell ist, das Beste. Frag mal 2 Jahre später, wenn gerade kein Album vielleicht in der Planung ist, nichts in der Mache ist oder so, dann frag mal, was war dein bestes Album? Dann kommt bei mir eine ganz andere Antwort. Und dann, das ist aber normal. Das gehört dazu, finde ich. Man muss das auch am besten finden, das, was man gerade macht. Und es ist auch so. Das ist, weil man gerade so verliebt ist in den ganzen Krams und so, weil man sich so viel Mühe gibt und so viel Arbeit und Zeit investiert hat und so aufblüht in dieser Arbeit, dass man gar nichts anderes sagen kann als das.
Das stelle ich mir ziemlich schwierig vor, wenn du dann das Ding rausbringst und dann so die ersten Reaktionen und dann sagen auf einmal alle so, nee, Sascha, auf der Scheiße, ey. Oder so, also hätte ja passieren können, keine Ahnung. Irgendwie.
Auf jeden Fall, das hätte passieren können. Das hätte schon mehrmals, das kann jedes Mal passieren. Deshalb ist man ja immer auch extrem aufgeregt, wenn man ein neues Album released und so, oder auch selbst bei einer Single und so, ne, ist ja schon immer der erste Schritt und so. Und dann denkt man schon viel darüber nach, oh, hoffentlich gefällt's. Also aber das ist noch nicht mal nicht allen oder so, ne? Sondern mittlerweile früher habe ich gedacht, irgendwem muss es doch gefallen. Nein. Das ist mal ganz gut. Und manchmal ist es so, dass es besonders erfolgreich ist und miese Kritiken bekommt. Manchmal ist es so, dass es extrem gute Kritiken bekommt und dann aber nicht so erfolgreich ist wie der Vorgänger oder so. Also es ist immer, es ist oft so übrigens, dass wenn die Kritiken besonders gut sind, dass es dann nicht so
erfolgreich
ist. Ich weiß nicht, ob das so eine Regel ist. Sollte keine Regel werden, finde ich.
Aber du hast ja dir ja ein ganz dickes Fell wahrscheinlich dann auch zugelegt, so dieses, also ich bewundere mal die Typen so, die generell so, jetzt Musiker, was auch immer, die sagen, ich mache mein Ding so, Lindenberg-mäßig und sollen die anderen doch denken, was sie wollen. Andererseits ist ja auch dein täglich Brot.
Sag ich mal. Ja, auf jeden Fall und es gehört dazu. Ne? Also für mich ist ja immer noch die Musik das, wie man so schön sagt, Kerngeschäft. Obwohl es irgendwie so immer, wenn man das Wort Geschäft mit Musik in Verbindung bringt, finde ich, hat es auch immer ein Geschmäckle so. Aber es ist nun mal so, man lebt halt davon und ich bin glücklich, dass ich das darf und kann seit mehr als 20 Jahren. Aber es ist halt immer auch noch eine Passion und so. Ne? Und dann, das ist halt natürlich, das ist ja das Privileg eines, wenn man als Musiker erfolgreich sein darf, dann darf man mit dem, was man am liebsten macht, darf man davon auch noch leben. Und dann hängt viel daran, ne, ob das jetzt gut ankommt oder nicht. Also weil es ja nicht nur eben, es geht ja dann nicht nur um den Erfolg und den finanziellen Erfolg, sondern es geht ja auch um den emotionalen Erfolg. Hat man da, berührt man jemanden damit? Und das zeigt sich ja dann oft dummerweise nur durch in Verkäufen, mittlerweile durch Social Media natürlich auch viel über die Comments, die man dann bekommt, die man direkt lesen kann und so. Ja, das ist nicht immer, das ist Fluch und Segen, ganz klar. Aber man bekommt direkte Reaktionen, weil oft ist es ja, wenn man eine Platte rausbringt, früher war es dann so, okay, man macht die da raus, kann vielleicht ein paar Zeitungskritiken sich abgreifen.
Fanpost,
die dann streckenweise so viel war, dass man nicht hinterherkam und so. Und deshalb ist halt Social Media, Insta und was weiß ich, natürlich schon ein tolles Medium, um mal so direkte Reaktionen zu spüren und nicht warten zu müssen, bis man Konzerte spielen kann. So ähnlich dann, oder bis man halt die ersten Verkäufe sieht, so, ne? Oder dann halt im besten Fall noch die dann danach kommen, weil das sind ja dann die aufgrund des Gefallens getroffen werden. Das ist dann, also habe ich es mir gerade eingefallen. Dass, ne, eigentlich die dann, also die es dann hören und dann sagen, oh, das gefällt mir gut, das kaufe ich mir auch. Und so ist das halt so irgendwie so eine Mischung. Und finde ich ganz gut. Kann ich extrem gut mit leben und freue mich wirklich extrem darüber, dass ich sowas machen darf. Also das ist so, das habe ich mir als Kind schon gewünscht. Ich wollte natürlich, ich wollte auch mal Kinderarzt werden, ich wollte auch mal irgendwas anderes werden, aber eigentlich wollte ich immer Musiker werden oder Entertainer. Ich wollte Leute zum Lachen bringen, ich wollte Menschen unterhalten. Das war schon, ich habe schon mit 5 vor Leuten gestanden und irgendwelche Sachen gemacht. Ich habe mit 10 in einer Breakdance-Kombo getanzt und so. Ich wollte schon immer Sachen machen, die Menschen unterhalten. Weil anscheinend bin ich süchtig nach diesem Applaus oder zumindest nach dem Lächeln, was man in Gesichter zaubern kann. Und das ist eigentlich so der größere Faktor. Also ich muss jetzt, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich bin auch wirklich von Haus aus, ich bin einfach nicht der Typ, der zu ernsthaft, ich möchte emotionale Nummern machen, ich möchte Liebessongs machen, ich möchte, und das werde ich auch weiterhin tun. Es ist jetzt nicht so, dass ich so unbedingt die Schwere da raushauen will, sondern möchte ich, dass man bei mir mal für 2 Stunden vergisst, was da draußen los ist. Und einfach danach happy rausgeht und dann einfach sagt, boah, ich hatte jetzt 2 Stunden einfach, ich hatte einen Mega-Abend. So. Und das ist so meine, und das war schon wirklich als kleiner Junge schon so, ich habe lieber Leute zum Lachen gebracht, als jetzt zum Nachdenken. Gibt es andere, die das auch gerne machen und extrem gut machen und die bewundere ich auch, aber mein Job ist irgendwie und vielleicht auch meine Sucht ist irgendwie, dass das zurückkommt, dass positive Gefühle zurückkommen, dass ich was gebe, ganz viel und ganz viel zurückbekomme.
Das ist eigentlich ein schönes Stichwort. Stichwort,
Schlusswort.
Schlusswort, sag mal irgendwie, ich muss schon so wenig sagen. Ne? Und dann verkacke ich es auch immer noch so.
Wenn man beim Labern dranbleibt, ne? Dann macht man weniger Fehler.
Ja, schön.
Oder man ist sehr betrunken, dann kann es auch nach hinten losgehen.
Hey, der Abend ist noch jung, sag ich mal. Deine Flasche Rotwein wartet vielleicht schon zu Hause, weiß ich nicht.
Ja,
aber ich will dich auch nicht viel weiter abhalten, zu deiner Familie zu fahren jetzt.
Oh, ich habe einen Krampf im Bein.
Ach du Scheiße.
Ja, warte mal.
Vielen Dank, Sascha. Achso, soll ich irgendwas tun?
Nee. Oh. Ja, aber das Gute ist, als alter Fußballer braucht man.
Weißt du, was du tun musst?
Ja.
Oder Magnesium einfach mehr nehmen.
oder generell ein bisschen gesünder leben und ausgewogen werden. Also, alles klar.
Alles klar, vielen Dank,
Sascha. Vielen Dank, danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Dito, bis bald.
Ciao.
Headliner Talk, der Interview-Podcast von Eventims Headliner Magazin.